Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei Geschichte und Geschichten aus dem Lindenhof, einem Projekt der GEWO Süd und des Genossenschaftsforums, in dem es darum geht, die Menschen aus dem Lindenhof zu Wort kommen zu lassen und zu hören, was für sie den Lindenhof ausmacht. Ich bin Sebastian Mehling vom Genossenschaftsforum, hier gleich neben dem Bäcker in der Eidstraße 32, unweit dieser ersten Stele des Rundgangs. Für diese Folge sprach ich mit Barbara Neumann-Kosel, einer Mitbegründerin des Genossenschaftsforums in den 90ern, vor mittlerweile 30 Jahren. Sie war auch mit dabei, als wir 2021 hier in den Werkraum zogen und ein neues Zuhause im Lindenhof gefunden haben. Unsere Dauerausstellung im Werkraum zur Geschichte der Wohnungsgenossenschaften in Berlin ist im Grunde ihr Vermächtnis, denn sie ist so etwas wie unser wandelndes Genossenschaftslexikon. Deshalb wollte ich auch unbedingt mit ihr über die Geschichte des Lindenhofs sprechen, von seinen Anfängen in der noch jungen Weimarer Republik, über die dann folgenden dunklen Jahre während des Nazi-Regimes und den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz besonders aber wollte ich mehr über die Köpfe wissen, die hinter dem Bau des Lindenhofs standen, also Martin Wagner, Bruno Taut und Leberecht Migge. Die sind ja auch verbunden mit vielen genossenschaftlichen Bauten und Projekten, nicht nur in Berlin. Alle drei fingen aber als junge Visionäre damals draußen vor den Toren der Weltstadt Berlin an und legten hier mit dem Lindenhof sozusagen ihr Gesellenstück ab, bevor sie danach mit ihren Ideen und ihrem Elan Berlin prägten und hier auch für die Stadtentwicklung, Architektur und den Wohnungsbau weitere wichtige Meilensteine schufen. Als erstes wollte ich also von Barbara wissen, wie alles anfing, damals 1919 mit Martin Wagner auf einem Feld vor der Stadt. Oder JWD, wie der Berliner sagen würde.
Martin Wagner war ja ganz frisch Stadtbaurat von Schöneberg geworden, also damals noch eine eigenständige Stadt vor den Toren der Stadt Berlin. Und seine Aufgabe war es, für den Wohnungsbau in Schöneberg zu sorgen. Und das hat er mit sehr viel Werf getan. Er war ja sehr jung damals, er war 33 Jahre alt und kam mit sehr viel Ideen zu besseren Wohnen, zu besseren Städtebau- und Architekturkonzepten. Man wollte weg von der Mietkasernenstadt, man wollte mehr Grün zum Wohnen haben, man wollte bessere Wohnbedingungen haben und insbesondere wollte man das Wohnen auch günstiger machen. Und der Zusammenbruch des Kaiserreichs mit der Abdankung 1918 war eine Zäsur. Und es bot halt für die jungen Wohnungsreformer, die ja schon vor dem Ersten Weltkrieg für Alternativen zur Mietskasernenstadt gekämpft hatten, bot es die Chance, diese jetzt auch erstmals umzusetzen. Martin Wagner hat das sozusagen gemacht, indem er sich über alles hinweggesetzt hat. Also es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm, wie er schreibt, wie er sich über alle Bauvorschriften hinwegsetzt. Er sagte, ich musste mir auch sagen, dass ich unmöglich auf die Genehmigung meines Bebauungsplans seitens der vorgesetzten Behörde warten konnte. Ebenso unmöglich schien es mir, die damals noch staatliche Baupolizei von der Zweckmäßigkeit meiner Pläne zu überzeugen. Zum Schrecken der höheren Instanzen baute ich ohne Bebauungsplan und ohne Baupolizei. Der Siedlung hat es nicht geschadet. Also dieses Zitat sagt viel über Martin Wagner, über seine Persönlichkeit aus, dass er einfach auch über vieles hinwegging und auch einfach angefangen hat, ohne Baugenehmigung zu bauen und gesagt hat, werft mich doch ins Gefängnis. Ich baue jetzt einfach mal, ich schaffe jetzt einfach mal Fakten.
Fakten hat er aber nicht nur durch die Bebauung des Lindenhofs ohne Genehmigung geschaffen. Er hat auch die Bauwirtschaft in Deutschland umgekrempelt, Industrialisierung und Massenproduktion vorangetrieben.
Wagner hat ja nicht umsonst so eine relativ große Siedlung gewählt, weil seine Idee war ja auch, nicht nur ein neues Städtebau- und Architekturkonzept zu haben, sondern auch billiger zu bauen und den Arbeiterwohnungsbau oder den Kleinwohnungsbau erschwinglich zu machen. Und ein Ansatz dafür war, Typenproduktion zu machen. Der ganze Lindenhof besteht ja aus zwei Bautypen nur in der ursprünglichen Form. Und die hat er versucht, in einer Großbaustelle umzusetzen, um so billiger zu bauen. Das war der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz, er wollte weg von der privaten Bauproduktion. Das war einerseits auch eine Notwendigkeit, weil die private Bauwirtschaft, auch die Wohnungswirtschaft war zusammengebrochen durch die Krise nach dem Ersten Weltkrieg. Und es hatten sich die sogenannten sozialen Baubetriebe gegründet. Das waren Genossenschaften von Arbeitslosen und zurückgekehrten Soldaten, die sich mit einem Spaten in der Hand einfach zusammenschlossen und ein Bauunternehmen gründeten. Und Martin Wagner hat diese kleinen sozialen Baubetriebe, diese kleinen Baugenossenschaften zusammengefasst. Und das war seine Idee, dass er mit diesen selbstbestimmten genossenschaftlichen Bauunternehmen billiger produzieren kann. Er hat sie dann in sogenannte Bauhütten umgewandelt, hat geworben, bei den Baugewerkschaften Kapital da reinzustecken. Und mit der Bauhüttenbewegung hat er versucht, die Rationalisierung der Bauproduktion voranzutreiben. Und für Martin Wagner und viele andere Sozialdemokraten war in den 20er Jahren das ein Ansatz, die Produktion zu verbilligen. Und zwar nicht auf dem Rücken der Arbeiter, sondern für die Arbeiter, um ihnen Zugang zu diesen Produkten und hier in diesem Fall eben zu günstigen Wohnungen zu verschaffen. Das muss man auch mal sich einfach mal klar machen. Die haben innerhalb von 2 Jahren hier eine Siedlung mit 500 Wohnungen, also auf die Baugenehmigungsphase haben sie ja verzichtet. Aber auch von der Bauphase her war das natürlich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und das vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Situation, die total desolat war. Also das war schon eine enorme Leistung, die die hier hingelegt haben. Was aber insgesamt man sagen muss für den Wohnungsbau der 20er Jahre, was in diesen ja relativ wenigen und wirtschaftlich sehr belasteten Jahren an Wohnungsbau in Berlin geschaffen worden ist, ist einfach enorm und in dieser Form kaum je wieder erreicht worden. Weder in der Quantität noch auch in der Qualität.
Und innovativ waren die Wohnungsbauer der 20er Jahre auch. Zum Beispiel, wenn es darum ging, neue Wohnformen auszuprobieren, wie ein Ledigenheim. Dieses hat Bruno Taut sozusagen als Eingangstor für den Lindenhof entworfen.
Das Ledigenheim, das Bruno Taut ja hier zugefügt hat, zu diesem Gesamtentwurf der Kolonie und der Gartenstadt von Martin Wagner, das steht ja nicht mehr. Aber als es noch stand, bot es 120 Ledigen, also Menschen ohne Familie, das waren vielleicht Zimmermädchen, Tagelöhner, eine Ganztagspension, also man konnte dort essen, schlafen und das zu halt auch billigen Preisen, dass eben Menschen aus der Innenstadt, die in schwierigen sozialen Bedingungen sich wiederfanden, hier eine Unterkunft bekamen. Aber es war ja noch viel mehr als jetzt einfach nur ein Heim, sondern auch eine Art Gemeinschaftseinrichtung für diesen Lindenhof. Im Bruno Tautz Denken war das ja stark verbunden mit der Idee des Volkshauses. Und da habe ich ein schönes Zitat, was er mit dem Volkshaus meint. Und zwar sagt er auch im idealistischen Ton der 20er, 30er, die Volkshäuser haben den vollen harmonischen Klang der Menschengemeinschaft. Die sozial gerichteten Hoffnungen des Volkes finden hier auf der Höhe ihre Erfüllung.
Ja, das war sozusagen ja eine der Grundideen dabei, dass man eben nicht nur einzelne Wohnungen schaffen wollte, man wollte ein Stadtquartier bauen, eine eigenständige Stadt bauen. Und dazu gehörten Gemeinschaftseinrichtungen. Es gab hier einen großen Festsaal, der als Kinosaal benutzt wurde. Es gab auch Läden hier, es gab ja eine eigenständige Schule hier. Aber man brauchte eben auch diese Gemeinschaftsräume, um sich hier zu treffen. Und die waren gezielt gebaut worden. Man wollte für die Gemeinschaft bauen. Deswegen hatte man ja auch diese genossenschaftliche Form gewählt, um diese Gemeinschaft ganz gezielt zu unterstützen. Also die Architektur, diese Burgartiges, hat ja so ein bisschen mittelalterliches Ansehen hier, auch wenn man sich den alten Grundriss ansieht, ist ja eine ganz geschlossene Gemeinschaft. Jetzt muss man ja wissen, dass draußen rum waren ja im Wesentlichen Felder und Wiesen. Die Straßenbahn, die wurde ja dann 23, eine eingleisige Straßenbahnlinie, die endete hier oben am Ledigenheim, die wurde übrigens Wüstenbahn genannt. Also die hat sozusagen dieses Bild auch aufgegriffen, dass man sozusagen ans Ende der Welt fuhr, um hier den Lindenhof zu sehen.
Und JWD.
Es war absolut JWD. War aber trotzdem natürlich, weil es die einzige Verbindung in die Stadt war, war natürlich trotzdem permanent überlastet und überfüllt, dass auch ganz häufig Leute nicht mitgenommen werden konnte. Und es hat lange gedauert, bis in die späten 20er Jahre, bis dann der S-Bahnhof Priesterweg endlich eröffnet wurde. und damit die bessere Verbindung in die Stadt geschaffen wurde.
Auch weil der Lindenhof anfangs so schlecht an Berlin angebunden war, war Eigenständigkeit und Selbstversorgung ein großes Thema in der Planung. Auch deswegen war es wichtig, dass Martin Wagner mit dem jungen Landschaftsarchitekten Leberecht Migge zusammenarbeitete, welcher schon seit seiner Dissertation davon träumte, an einer Gartenstadt mitzubauen.
Die Gartenstadt ist ein Konzept, das um die Jahrhundertwende aus England nach Deutschland kommt und in ihrer ursprünglichen Form, dass man eine eigenständige Stadt baut, die die Vorteile des Stadtlebens, also viel Kultur, Arbeitsplätze, nahe Verkehrswege verbindet mit dem Wohnen auf dem Lande, gute Luft, viel Grün, viel Natur, eigene Gärten an den Häusern. Also diese beiden Vorteile der Stadt sollen in dem Konzept der Gartenstadt verbunden werden. Und was ganz wesentlich ist dafür, man hatte das von Anfang an auch in England schon verbunden mit dem genossenschaftlichen Wohnkonzept. Also es sollte ein genossenschaftliches, gemeinschaftliches Eigentum dabei entstehen. Und dieses Gartenstadtkonzept, das haben Wagner und dann auch Taut und Leberecht Migge aufgegriffen. Das war ihr städtebauliches Konzept. Und das wollten sie hier im Lindenhof zum ersten Mal in größerem Umfang umsetzen. Und das Konzept von Leberecht Migge, diese Selbstversorgung in dem eigenen Garten, das muss man ein bisschen aus der Zeit sehen. Wir waren ja unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges und im Ersten Weltkrieg gab es massive Versorgungsprobleme der Bevölkerung. Es gab ja den berüchtigten Hungerwinter 1917, der Steckrübenwinter, wo die Versorgung der Bevölkerung einfach nicht mehr gesichert war. Und mit diesem Hintergrund war natürlich die Vorstellung, man könne sich aus eigenem Garten mit Obst und Gemüse selber versorgen, hochattraktiv. Und darauf hatte Leberecht Migge ja sein Garten- und Grünkonzept ausgebaut. Es gab dann auch hier in der Siedlung richtig Schulungen für die neuen Bewohner, die ja aus der Stadt kamen und die das nicht kannten, sich selber Gemüse anzubauen. Es gab gemeinsamen Saatmitteleinkauf, man wurde ausgebildet, man unterrichtete sich auch selber, also wie es möglich war. Und wurden sehr viele Nutztiere gehalten. Dazu gibt es ein sehr nettes Zitat. Ach ja, hier, es gab ja dann relativ schnell eine eigene Siedlerzeitung, wo sozusagen auch die Informationen zwischen den Bewohnern, die offiziellen, sagen wir mal, hin und her vermittelt wurden. Und da fand sich dann zur Tierhaltung Folgendes: In einem Stall sind 2 Ziegen, 12 Enten, 30 Hühner und 12 Kaninchen gezählt worden. Für solche Massenzucht sind unsere kleinen Ställe doch nicht eingerichtet worden. Und es wäre dringend zu wünschen, dass ich das hier mal der Vorstand eingreife. Also solche Zitate findet es dann auch. Aber also es muss gegackert und gekräht haben hier in der Siedlung.
Wagner, Taut und Migge ließen den beschaulichen Lindenhof aber schon bald nach Fertigstellung hinter sich. Für sie ging es weiter. Und jetzt erst richtig los mit ihren sozialreformerischen Bauvisionen in Berlin. Bis 1933 ihr Elan jäh gebremst wurde.
Martin Wagner ist nicht Baustadtrat von Schöneberg geblieben, sondern dann der Baustadtrat von Groß-Berlin geworden und hat ja auch Berlin in den 20er Jahren maßgeblich geprägt. Man kennt das Karstadt am Hermannplatz. Er hat aber auch andere größere Bauten geplant. Ich glaube, das Messegelände hatte er geplant.
Ganz berühmt ist ja Wannsee, also die Freibäder, die er geschaffen hat für die Stadt. Also das ist das eine, aber er ist ja bei dem Thema auch Wohnungsbauproduktion geblieben. Er hat dann, und dafür ist der Lindenhof eigentlich die Blaupause gewesen, das Modell gewesen für sein Wohnungsbaukonzept der 20er Jahre. Er hat ja hier in diesem Fall die Kommune bauen lassen und dann anschließend die fertige Siedlung der Genossenschaft übergeben. Und dieses Modell, das quasi professionell in großem Stil gebaut wird und dann aber von einer Genossenschaft verwaltet wird, das hat er mit seinem DEWOG-Modell, nennt er das, reichsweit und in Berlin mit der GEHAG umgesetzt. Das hieß, die GEHAG baute professionell in Berlin, übrigens mit Bruno Taut als Chefarchitekt, also das Team ist erhalten geblieben. Also hier haben sie quasi gelernt an dem Lindenhof und Bruno Taut wurde dann Chefarchitekt der GEHAG und hat hier in Berlin über 10.000 Wohnungen architektonisch betreut.
Ganz berühmt die Hufeisensiedlung.
Ganz berühmt die Hufeisensiedlung, genau.
Übrigens auch wieder mit Leberecht Migge. Also auch das Team hat sich hier erhalten. Ja. Sie haben ja hier, glaube ich, ihr erstes Projekt zusammen gemacht und dann immer wieder auch zusammengearbeitet.
Ja, das muss man sich vorstellen. Das waren einfach junge Planer, die durch nichts mehr aufzuhalten waren. Die waren alle ungefähr in einem Alter. Die waren alle Anfang, Mitte 30 und waren beseelt von der Idee, eine bessere Stadt zu bauen für im Sinne der Bewohner und im Sinne der Menschen hier.
Sie waren aufhaltbar, nämlich nach 1933 war für Martin Wagner und Bruno Taut hier eigentlich das Spiel vorbei. Sie mussten dann emigrieren.
Ja, das war sozusagen ein Hauptziel der Nazis, war die Ausschaltung dieser sozialdemokratischen Konzepte. Die waren ja sehr stark auch von der Sozialdemokratie beeinflusst. Und die Lindenhof-Genossenschaft, die ursprüngliche Bewohnergenossenschaft des Lindenhofs, ist ja sehr stark von den Nationalsozialisten verfolgt gewesen, weil sie auch diese sozialdemokratische Ausrichtung als Genossenschaft hatte. Der erste Ansatz war ja relativ schnell nach der Machtergreifung, dass mit brutaler Gewalt die Vorstände und Aufsichtsräte zum Teil verhaftet wurden und hier in der General-Pape-Straße inhaftiert waren. Und gleichzeitig wurden Neuwahlen angesetzt, wo dann die Wahlen, muss man jetzt in Anführungsstrichen sagen, also Parteivertreter in die Gremien geschickt wurden. Damit, das nannte sich dann Gleichschaltung. Man behielt zwar die Gremien bei, aber sie waren jetzt mit Parteimitgliedern besetzt. Und trotz dieser brutalen Akte waren die Lindenhofer nicht bereit, das so zu akzeptieren und haben sich gewehrt mit Händen und Füßen dagegen. Und der letzte Akt eigentlich der Nationalsozialisten war, die Genossenschaft Lindenhof zwangs zu vereinigen mit einer damals staatstreuen Genossenschaft der Landbau. Und so ist die heutige GEWO Süd die Trägerin der Lindenhofsiedlung entstanden. Diese Geschichte der Genossenschaft hat sich natürlich dann sozusagen in der Nachkriegszeit, ist über diese Zwangsfusion dann hinweggegangen und es hat sich heute eine lebendige Genossenschaft daraus entwickelt, die demokratisch dann wieder funktioniert hat.
Demokratisierung der Genossenschaft und vor allem auch Wiederaufbau des Lindenhofs war ein dringliches Programm in einer zerbombten Stadt, in der, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, große Wohnungsnot herrschte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es jetzt vorrangig darum, Wohnungen zu bauen, hell zu bauen, belüftet zu bauen und das in großen, großen Umfang.
Das sieht man ja hier auch ganz gut an dem Beispiel des Punkthauses, des sogenannten, das in der Nachkriegszeit 1954 gebaut wurde von den Hausarchitekten der GEWO Süd, Gustav Müller und Franz Heinrich Sobotka. Das Punkthaus und auch die anderen Bauten dahinter im Lindenhof, die zu dieser Zeit entstanden sind, waren ja auch Teil des Marshallplans.
Ja, erst dann war es überhaupt möglich, hier zu bauen. Also der Lindenhof war ja zu 60% zerstört gewesen. Das lag daran, dass er zu nah an Eisenbahnverbindungen dran war. Und deswegen ist er zwischen 43 und 45 in so großem Umfang zerbombt gewesen. Und man hat am Anfang natürlich die ersten Jahre erstmal nur versucht, die Dächer zu reparieren und die Häuser einigermaßen wieder bewohnbar zu machen. Und dann aber mit den Möglichkeiten des Marshallplans gesehen, einerseits mehr Wohnungen zu schaffen. Das war auch schon eine Idee. Man war dann weg von dem kleinen Einfamilienhäuschen, sondern es sind ja Zeilen gebaut worden, Geschosswohnungsbau gebaut. Damit konnte man natürlich einfach mehr Wohnungen schaffen. Das war das dramatische Problem der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder. Und man war natürlich auch weg von dem Selbstversorgermodell, sondern das Grün war jetzt tatsächlich auch, kann man bös sagen, Abstandsgrün geworden, aber es waren eher Parkflächen geworden. Von daher steht der Lindenhof eben heute modellhaft für die Anfänge in den frühen 20er Jahren. nach dem Ersten Weltkrieg, aber eben auch wieder für den zweiten Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist einfach ein Architekturdenkmal, muss man sagen, heute für viele, viele Neuanfänge.
Gibt es etwas aus dem Lindenhof, wo du sagst, da können wir auch noch was für unsere heutige Zeit lernen, was mitnehmen, vielleicht was wiederentdecken und weiterentwickeln?
Also was man auf alle Fälle mitnehmen muss, ist die Nachhaltigkeit der genossenschaftlichen Idee. Sowohl baulich, also wir stehen ja vor einem Projekt, was jetzt hier vor 100 Jahren gebaut wurde und in die Teile, die nicht kriegszerstört sind, sind ja heute noch so da und ansehbar, aber auch wirtschaftlich. Also weil es ist heute noch ja, sind ja erschwingliche Häuser, sie sind bezahlbar, immer noch, es ist, wenn es eine Eigenheimsiedlung wäre, würden jetzt hier heute Höchstpreise verlangt werden und es wäre nur noch für Gutverdienende möglich, hier zu wohnen. Die genossenschaftliche Form ermöglicht es, dass auch heute nach 100 Jahren, dass hier ein Wohnen auch für Geringverdiener möglich ist. Und was nach wie vor ein großes Plus der Genossenschaft ist, ist dieses Leben in der Gemeinschaft. Und gerade die GEWO Süd ist ja eine Genossenschaft, die dieses gemeinschaftliche Leben und Miteinander ihrer Mitglieder sehr fördert. Nicht nur im Lindenhof, sondern auch in ihren anderen Siedlungen.
Barbara, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war unsere erste, etwas längere und einleitende Folge im Rundgang der GEWO Süd zur Geschichte und den Geschichten des Lindenhofs. Ihr findet weitere Unterhaltung von mir mit Lindenhofern und Hoferinnen auf den anderen Szenen. Und weiteres Wissenswertes über die Genossenschaften in Berlin, ihre Geschichte und aktuellen Entwicklungen erfahrt ihr bei uns im Werkraum des Genossenschaftsforums. Jeden Donnerstag 15 bis 18 Uhr haben wir unsere Ausstellung geöffnet und jeden zweiten Samstag im Monat führen wir durch den Lindenhof. Aber jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Sebastian Mehling.